Herzlich willkommen zum KSB-Podcast. Unser heutiges Thema ist Sex in schwierigen Umständen, Sex nach Tumorerkrankungen. Mein Name ist Martin Häubner, ich leite die Abteilung für Gynäkologie am Kantonsspital in Baden. Heute mit mir in der Gesprächsrunde sind Frau Dr. Ilian Sarasin, Gynäkologin und Sexualtherapeutin aus Zürich, selbst auch am Brustzentrum tätig, und Frau Professor Leo, Leiterin des Brustzentrums am Kantonsspital in Baden. Ich habe als Einleitung einen kleinen Artikel aus dem Blick, in dem eine prominente Krebspatientin, Julia Holz, spricht über Sex nach der Krebstherapie. Die Patientin hat selbst eine gynäkologische Krebserkrankung gehabt, einen Gebärmutterhalskrebs, dort eine Strahlentherapie, und berichtet von den Schwierigkeiten, die nach dieser Strahlentherapie aufgetreten sind, narbige Beschwerden, Verengung der Scheide und Ähnliches. Das sind Sachen, die sind sehr offen dargestellt. Häufig ist es sehr viel seltener, dass es offen angesprochen wird. Gerade die nachbetreuenden Ärzte sind sehr gefordert, hier auch aktiv nachzufragen. Und nun sind solche Beschwerden im körperlichen Bereich, die sehr gut nachvollziehbar sind, eben im Bereich der Vagina, sind natürlich das eine, aber auch die Tumorerkrankung an sich, vielleicht als Lebenskrise, als Einschnitt im Leben, ist durchaus ein wichtiger Faktor, der Partnerschaft und Sexualität beeinflusst. Und ich gebe diese Frage gerne an Frau Dr. Sarasin einmal weiter. Liebe Ilian, wie ist deine Erfahrung? Was macht diese Diagnose Krebs mit den Frauen? Nicht nur unbedingt Gebärmutterhalskrebs, wir sprechen auch über Brustkrebs, auch andere Krebserkrankungen.
Also mal vielen Dank für die Einladung. Ich bin natürlich sehr froh, dass man diesem Thema einmal mehr Zeit widmet. Ich finde, Sexualität bei Kranken ist immer so ein bisschen ein Tabu. Da geht es immer zuerst um Heilung, um Therapie, aber wie lebt man mit so einer Krankheit und wie beeinflusst das meine Partnerschaft und auch meine eigene Sexualität? Das ist viel zu wenig ein Thema. Ich bin dankbar um so prominente Damen, die ihre eigene Geschichte publik machen, weil das hilft zur Enttabuisierung sehr. Und ich hoffe, dass wir mal so Geschichten auch unseren sogenannten normalen Patienten Mut machen, dass sie die Thematik ansprechen. Ich selber erlebe es in meiner Sprechstunde, dass Frauen durch so eine schwerwiegende Diagnose wie eine Krebsdiagnose, die ja nach wie vor eine potenziell tödliche Krankheit ist, auch wenn sich dank Therapien Prognose verbessert hat, dass die Frauen enormst erschüttert sind in ihrem Dasein, in ihrer Individualität. So eine Diagnose ist primär eben bedrohlich, aber vor allem die nachfolgende Therapie ist das, was die Sexualität am meisten beeinflusst, nämlich was denn an Therapie auf sie zukommt, wo meistens mit Einschränkung in der Sexualität, in der sexuellen Funktion einhergeht. Das ist ein grosses Thema. Und ich denke auch gerade schon bei der Diagnose, nicht mal erst nach der Behandlung, beschäftigt die Frauen schon sehr, was bedeutet das jetzt für meine Partnerschaft, wenn ich einen Partner habe, aber es bedeutet natürlich auch, werde ich je wieder einen Partner finden, wenn ich Single bin, durch so eine Krebsdiagnose. Und das ist etwas, was die Frauen von Anfang an sehr beschäftigt. Und ich finde es wichtig, dass man so Fragen eben auch ernst nimmt und auch relativ bald der Patientin Gelegenheit gibt, wenn sie Fragen hat, dass sie die stellen darf und dass man sich Zeit lässt und die beantwortet.
Ja, eben gerade diese Offenheit zu signalisieren, ja, dass es ein Thema ist, was genauso wie andere Nebenwirkungen auch von Therapie sehr ernst genommen werden muss, auch von unserer Seite, von ärztlicher Seite. Und ich glaube, es sind ja auch verschiedene Aspekte. Zum einen eben diese Krebsdiagnose als solches, als existenzielle Bedrohung, die Angst macht, die eine große Unsicherheit plötzlich darstellt und damit die Grundfesten erschüttert und damit natürlich auch Auswirkungen auf die Sexualität hat. Und auf der anderen Seite aber eben die Veränderungen, die durch eine Therapie zustande kommen, sei es die Operation, gerade bei uns im Bereich der Brustkrebstherapie, wo wir durch die operative Therapie sehr einschneidende Veränderungen zum Teil ins Körperbild auch bringen, was die gesamte Weiblichkeit angeht, aber sei es auch die ganzen systemischen Therapien, Chemotherapie, Antihormontherapie, die natürlich da ihre Marken auch hinterlassen, oder?
Genau, ich denke, das eine ist wirklich, was macht es mit mir durch die Veränderung, die die Therapien mit sich führen? Also fühle ich mich noch attraktiv, fühle ich mich noch weiblich? Möchte ich mich überhaupt noch jemand anderem zumuten, so wie ich jetzt bin? Das ist das eine. Und dann das andere, was natürlich enorm häufig ist, ist, dass einfach die ganze Sexualität sich auch verändert, indem man eben trockene Schleimhäute hat, plötzlich macht Sex weh, was vorher nicht weh gemacht hat. Ich habe andere erogene Zonen. Ich spüre vielleicht durch Operationen an gewissen Körperstellen habe ich einfach kein mehr Gespür. Und sag mal, Frauen, die sagen, früher ist für mich meine Brustwarze etwas Enormes. Es war ein Ort, wo ich sehr viel Lust konnte generieren können. Plötzlich ist das weg. Plötzlich habe ich gar keine Brustwarze mehr oder ich habe nur noch eine Tätowierte, die ich gar nicht spüre. Oder meine Vagina ist viel enger geworden durch die Bestrahlung. Das sind wirklich Realitäten, wo ich denke, eben, es ist eine Pflicht für uns Mediziner, dass wir uns um die Nebenwirkungen kümmern. Und da denke ich es oft bei den Ärzten, wie aber auch bei den Patienten selber, dass sie das Gefühl haben, Sexualität ist Luxus. Also ich kann doch jetzt nicht mit so einem Thema kommen. Eben, es geht doch um viel Wichtigeres als um eben so ein Luxusproblem. Und ich denke, Sexualität ist kein Luxus. Das ist eigentlich etwas, was sehr tief verankert ist in unserer Lebensqualität. Es ist nicht für alle Leute gleichbedeutend, das finde ich auch wichtig. Es gibt gewisse Frauen, die sagen, nein, für mich ist Sexualität kein Thema oder jetzt kein Thema mehr und ich möchte das jetzt beenden. Und das ist auch in Ordnung. Aber für sehr viele hat Sexualität etwas mit Lebendigkeit zu tun und etwas, was wirklich sehr existenziell im Leben verankert ist.
Diese Situation verändert sich ja sehr, auch je nach Zeitpunkt bei der Diagnosestellung, während der Therapie. Es ist ja häufig tatsächlich so, dass das vielleicht noch in den Hintergrund tritt, die Sexualität, aber dann im Verlauf eigentlich eben vielleicht wieder einen Wert gewinnt und das Bedürfnis tatsächlich stärker wird. Und dass dort tatsächlich eben vielleicht häufiger einfach aktiv auch nachgefragt werden müsste, wenn die Patientin es nicht von sich aus anspricht.
Ja, es ist absolut richtig. Ich denke, man muss es schon differenzierter anschauen. Also es ist je nachdem, welches Organ ist betroffen, was für eine Therapie kommt in Frage. Wo stand ich eben in der Therapie? Stand ich eher am Anfang? Stand ich in der Mitte? Oder stand ich in der Nachsorge, wo alles schon wieder beendet ist? Also je nachdem, wie Sexualität an anderer Stelle wird. Aber ich möchte auch noch mal gleich sagen, Sexualität ist mehr wie Geschlechtsverkehr. Sexualität fängt an beim Kuss am Morgenessen. Und ich denke, das Bedürfnis nach Zärtlichkeit, nach Berührungen, das ist eigentlich etwas, wo Patientinnen mir sagen, das ist immer da. Ich glaube wirklich, dass man das auch muss den Patienten so ein bisschen mitgeben. Es geht nicht immer nur um Geschlechtsverkehr, sondern es geht wirklich um Körperlichkeit und Körperlichkeit leben. Und das Bedürfnis kann sehr wohl auch während der Therapien da sein und soll auch können gelebt werden. Ich glaube, da geht es mir manchmal auch um, kann ich mich zeigen, wie kommt das bei meinem Partner an, dass ich jetzt im Moment kein Haar habe? Wie viel Zärtlichkeit mag ich? Wie viel bin ich zu müde? Dass man da wirklich auch als Betroffene zu sich steht und zu seinen Bedürfnissen und die ernst nimmt und auch am Partner signalisiert, was liegt drin und was liegt nicht drin, was möchte ich nicht. Und ich glaube, die meisten Partner sind eigentlich sehr dankbar, wenn Frauen, Patientinnen sagen, was im Moment stimmig ist. Weil die sich gar nicht recht getrauen, irgendwie Interessen an Körperlichkeit zu zeigen.
Das ist sicher das eine, oder? Und zum anderen auch, dass der Partner eben auf Rücksicht auf die Erkrankung, auf Rücksicht auf die Therapien, auf den Erschöpfungszustand, den das ja zum Teil auch hervorruft, selber ja eine gewisse Unsicherheit hat, oder? Und seiner Partnerin da vielleicht auch nicht zu viel zumuten möchte und dass die Partnerin selber es dann halt eher als Rückzug vielleicht auch fehlinterpretiert, ja? Und dass man da auch wieder eine Art Kommunikation fördert oder das wie soll ich sagen, das empfiehlt oder anbietet, dass da eine Möglichkeit auch vielleicht für Missverständnisse da ist. Und das wie handhabst du das in der täglichen Praxis? Wie gibst du da die Hand, dass sich da auch Gespräche zwischen den Partnern entwickeln können?
Also ich glaube schon, dass ich Patientinnen natürlich eben immer anspreche, wie geht es ihnen in der Sexualität. Ich weiß von gewissen anderen Patientinnen, dass die Sexualität kann schwieriger sein in dieser Zeit, wie geht es bei ihnen. Und frage natürlich auch immer, wie geht es ihrem Mann und können die darüber reden. Und wenn das schwierig ist, dass ich natürlich auch immer anbiete, dass auch Partner mitkommen dürfen. Oder wenn einmal der Partner dabei ist bei einer Konsultation, dass ich ganz bewusst das auch anspreche und auch ihn mal frage, wie geht es Ihnen? Und wie geht es Ihnen jetzt im Moment in der Beziehung, in der körperlichen Beziehung, um das Gespräch ein bisschen ins Laufen zu bringen? Ich glaube auch, dass der sehr wohlgemeinte Rückzug, den du vorher gesagt hast, dass der oft als Zeichen von «Mein Mann findet mich nicht mehr attraktiv» interpretiert wird und dass das sehr, sehr schwierig dann am Ende ist. Dass das eigentlich statt mehr Nähe dann mehr Distanz entsteht. Oder er zieht sich zurück und die betroffene Frau zieht sich auch zurück, weil sie eigentlich enttäuscht und auch ein bisschen ja, oder sich eigentlich in dem Gefühl, was sie hat, ich bin nicht mehr attraktiv, bestätigt fühlt durch den Partner. Ich erlebe manchmal, dass Partner fast besser mit diesen Veränderungen können umgehen als die betroffene Frau selber. Dass Partner sich würden wünschen, sie dürften schauen, sie dürften anlängen, sie dürften Fragen stellen, aber oft gehemmt sind, weil die betroffenen Frauen sich eher primär zurückziehen und nicht Männer.
Versuchst du dann, das Unausgesprochene zwischen den Paaren praktisch durch Moderation dann eben ja, zu Wort zu bringen, ja, und zu Wort zu verhelfen dann?
Genau. Ich glaube schon allein, wenn man beide fragt voreinander, wie geht es ihnen mit diesen Veränderungen? Wie geht es ihnen mit diesen Veränderungen, wo die Therapie, die Operation oder die medikamentöse Therapie respektive die Kombination mit sich gebracht hat? Wie geht es ihnen damit? Dass jeder so ein bisschen seinen Standpunkt darlegen und oft erlebe ich, dass das Interesse vom anderen Partner riesig ist, wenn einmal der eine etwas sagt, wenn man sagt, ach was, so geht es dir? Und im gleichen Haushalt, aber ohne Moderation, ist das manchmal ganz, ganz schwierig, weil wenn ist der richtige Moment, wenn mag der eine reden, wenn mag der andere zulassen oder umgekehrt, das ist manchmal wirklich ein bisschen schwierig. Und in so einer Sprechstunde sind wir beide darauf eingestellt, das ist jetzt unser Thema, das darf jetzt hier Platz haben.
Ich glaube, das ist insgesamt ein wichtiger Punkt, oder? Ich meine, erstmal auch dieses Podium miteinander zu finden, das ist ja schon ohne Krebserkrankung schwierig, oder? Also so über seine Sexualität oder auch Bedürfnisse in der Paarbeziehung zu reden, das ist auch nicht für jeden immer nur einfach. Und jetzt kommt noch die Erkrankung dazu, das heißt, der Druck ist eigentlich fast noch höher, es stehen noch ganz viele andere Sachen im Raum. Und dann über diese Thematik zu reden, also es ist schwierig.
Ja, es ist schwierig. Ich denke, warum ist es eigentlich so schwierig, über Sexualität zu reden, sogar für langjährige Paare, die schon über Jahre Sexualität miteinander haben? Auch für die ist es schwierig, darüber zu reden. Ich glaube, weil man sich sehr muss exponieren in der eigenen Verletzlichkeit. Und insbesondere, wenn sich in der Sexualität etwas ändert oder wenn man etwas möchte verändern in der Sexualität, fühlt sich der andere relativ schnell angegriffen. So, wieso ist es bis jetzt nicht recht gewesen? Oder ich finde es noch interessant, dass man als Paar sich verändert, man wird älter, man sieht anders aus, man setzt ein bisschen das Büchlein an oder bekommt Gravi hoch. Aber irgendwo bei der Sexualität haben wir immer das Gefühl, die müssen so bleiben wie von Anfang an, weil sonst ist es nicht normal. Oder? Und da denke ich, dass man irgendwo sagt, ja nein, die Sexualität, die wir als Jung gelebt haben, die passt doch heute nach 20 Jahren gar nicht mehr. Oder die Sexualität, die wir vor der Krankheit gelebt haben, die passt jetzt vielleicht auch nicht mehr nach der Krankheit, weil sich eben gewisse Sachen verändert haben. Und ich glaube, um das geht es ja, dass man flexibel bleibt. Beide. Und es ist auch mal, ich muss ja sagen, manchmal ist es so eine, ich finde das ganz heikel, was ich jetzt sage. Das darf eigentlich nur der Patient oder der Betroffene selber sagen. Aber manchmal kann eine Krankheit auch eine Chance sein, um gewisse Sachen, die nicht gut sind, anzusprechen und zu verändern. Man sagt ja manchmal, dass Krebs so wie einen Lupenblick macht. Also man schaut genau woran. Und ich glaube, man kann manchmal die Krankheit wirklich ergreifen als Chance, um zu sagen, das und das möchte ich nicht mehr. Und etwas aber sagen, das und das möchte ich dafür. Und wirklich eine Verbesserung von der Kommunikation über so ein Thema erreichen.
Das eine ist ja, dass man sich seiner eigenen Bedürfnisse auch erstmal bewusst wird, oder? Und dass man das auch formulieren kann. Das zweite ist aber, dass man das dann auch wieder erreichen kann. Und nun wissen wir ja, dass eben auch gerade in der Brustkrebstherapie wir viele Therapien anwenden, die es einfach mal schwerer machen. Ja, seien es eben die Chemotherapie mit Übelkeit, Erschöpfung und so weiter. Sei es aber eben auch die Antihormontherapie. Und die müssen wir halt 5 Jahre mindestens mal anwenden. Und wir wissen, wir machen damit die Schleimhäute trocken. Es kommt im Prinzip, wir versetzen die Frau in eine Menopausensituation. Oder? Da haben wir ja auch konkrete Ansatzpunkte, was man den Frauen dann in so einer Situation raten kann oder wie man mit Schmerzen umgehen kann, dass das sich alles bessert.
Genau, also ich denke, das ist sowieso basic und wahrscheinlich wird das viel zu wenig betont, dass Frauen viel können machen, indem sie sich regelmäßig, und so regelmäßig heisst tägliche Pflege, genau gleich wie täglich Zähneputzen, sich regelmäßig den Intimbereich einölen, eincremen, weil die Schleimhäute wirklich trockener sind. Wir benutzen ja auch zum Teil täglich Nasensalbe oder täglich Lippenpomade. Und das machen wir ganz selbstverständlich, aber im Intimbereich machen wir es nicht. Aber genauso selbstverständlich wie die Lippenpomade muss es auch im Intimbereich sein. Und wichtiger als was sie benutzt, ist, dass ich es regelmäßig, nämlich täglich mache. Und das fängt an bei einem einfachen Öl bis zu irgendeiner fancy Creme aus der Apotheke. Aber bitte regelmäßig. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ganz, ganz wichtig ist auch, ich habe gerade heute wieder ein paar gehabt, wo ich gesagt habe, benutzt ihr eine Gleitschale bei trockenen Schleimhäuten? Dann haben sie grosse Augen gemacht. Und viele Frauen haben das Gefühl, oh nein, eine Gleitschale, jetzt funktioniere ich dort auch nicht mehr. Aber ich glaube, da muss man eine andere Haltung dazu haben. Ja, warum soll man Schmerzen haben, wenn eine Gleitschale die Schmerzen könnte reduzieren? Und dann noch das andere, denke ich, gerade was die Dame da im Blickgeister schreibt mit der verengten Scheide nach Radiotherapie, dass man halt regelmäßig die Dilatatoren, die man bekommt, oder die Dildos nach der Operation, wirklich sich die Zeit nimmt und die anwendet und sich die Zeit auch wert ist. Und
das spielt jetzt ja vor allen Dingen eine Rolle bei den Unterleibskrebsoperationen, ja, genau. Ne?
Entschuldigung, ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen gesprungen. Aber ich finde wirklich, dass Frauen sich die Zeit nehmen, ganz bewusst und sagen, das bin ich mir wert, dass ich mich körperlich möglichst das dazu tue, was ich kann machen. Und das braucht nicht wahnsinnig viel Zeit, aber es braucht ein bisschen Zeit. Und nicht immer so, zuerst muss ich mich noch um Kinder und um Küche und um, ich weiß nicht, was für Bedürfnisse von anderen Leuten kümmern, sondern dass ich wirklich sage, die Zeit nehme ich mir für mich.
Und ich denke, das geht ja nicht nur über die trockenen Schleimhäute und eben die Pflege im Intimbereich, sondern das geht ja letzten Endes auch zur Narbenpflege, oder? Ich meine, wenn wir eine Brustoperation gemacht haben, wir hinterlassen Narben. Die Narben können derb sein, die können am Anfang ja eben sich verhärtet anfühlen. Die haben vielleicht kein Gefühl. Oder es ist sogar die Brust entfernt worden, es hat vielleicht einen Wiederaufbau gegeben. Einfach auch da diese Narbenmassage zu sehen, nicht nur um die Narbe zu behandeln, sondern auch als Chance, dass die eigene Brust wieder anzunehmen, genau. Oder? Sich wieder da anzunähern und dann auch damit wieder in Freundschaft zu schließen, sagen wir es mal.
Ich denke auch, es ist wirklich, sich an den veränderten Körper zu gewöhnen, ist einmal da kennenzulernen mit den Augen, also vor der Spiegel stehen, auch wenn es einem am Anfang, ich habe viele Patienten, die mir sagen, sie hängen immer ein Tüchchen über den Spiegel, wenn sie gehen duschen, weil sie sich nicht anschauen wollen. Ich verstand das sehr wohl, aber ich denke, es ist eine Entscheidung, dass man sich auch langsam wieder an den veränderten Körper antastet. Wir sind unser Körper, wir leben durch unseren Körper. Es ist nicht nur, wir haben einen, sondern wir sind da. Und wenn ich da so dermaßen ausblende, dann nehme ich mir ganz viel Leben weg. Und ich denke, eben, sich anschauen, aber sich auch berühren, das sind wirklich unsere, unsere Sinnesorgane, die wir wieder lernen, mit so einem veränderten Körper umzugehen, dass wir lernen, das sind wir, es fühlt sich jetzt anders an, es sieht anders aus, aber es sind immer noch wir. Wir schauen immer noch, sind immer noch wir, die aus dem Körper raus schauen. Und ich glaube, genau gleich für den Partner, je besser seine Partnerin sich bewegt mit dem Körper, schaut, lacht, schwätzt mit dem Körper, desto einfacher ist es auch für den Partner, die erotische Frau wieder zu finden. Weil sie schon ganz vieles ist ja noch gleich.
Dass die Akzeptanz des eigenen Körpers einfach dadurch gestärkt wird. Ja. Du hast es vorhin im Vorgespräch auch sehr schön gesagt, dass die Frauen sich zum Teil deswegen scheuen, auch diese Pflegemaßnahmen durchzuführen, weil sie dadurch sich natürlich täglich selber auch erinnern an ihre Krankheit und an ihre vermeintlichen Unzulänglichkeiten dann. Ja, und dass diese Überwindung eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist dann. Ja.
Genau. Und letztens hat ein Mann mir gesagt, von einer Patientin, die Brust verloren hat, hat gesagt, wissen Sie, die Nachbarn, auf die kann sie stolz sein, weil das zeigt, dass sie mutig war, dass sie durch etwas durchgegangen ist und es überlebt hat. Und das ist ganz, eigentlich er ist stolz auf seine Frau und seine Frau soll doch auch stolz sein auf ihre Nachbarn. Und ich habe das irgendwie noch schön gefunden. Also schön. Man kann das wirklich auch so anschauen. Es ist nicht nur ein Makel, sondern es zeugt auch von Mut. Weil die Behandlungen, das wissen unsere Patienten viel besser als wir, die brauchen Mut.
Elian, vielleicht so aus deiner täglichen Praxis, vielleicht kannst du uns mal erzählen, was ist so, wird das häufigste Problem, mit dem eine Frau dann zu dir kommt und was so deine ersten Maßnahmen sind und wie du darauf reagierst, damit umgehst?
Also das häufigste Problem, denke ich, ist, schon oft hat mit einer trockenen Schleimhaut zu tun, mit den Schmerzen beim Sex, die dann natürlich ganz klar in eine Lustlosigkeit übergehen. Oder natürlich die Lustlosigkeit aufgrund von diesen erschöpfenden Therapien, wo man einfach, wo ganz klar die Lust einfach keinen Platz hat, weil die Frauen so erschöpft und müde sind und durch viele Nebenwirkungen reduziert sind. Ich denke, ganz praktisch fängt es bei mir an, dass ich wirklich die Frauen probiere zu motivieren zur Körperpflege, Kleidschäl. Aber auch mal schauen wir doch mal, wenn sie sagt, wirklich, sie möchte gerne wieder ein Sexualleben mit ihrem Mann haben, sie findet den Zugang nicht zurecht, weil sie eben noch reduziert ist, dass man ja wirklich auch diskutiert, ja, vielleicht muss man auch die Sexualität am Morgen und nicht am Abend, gewisse Positionen, die angenehmer sind, gewisse Positionen, die unangenehmer sind, gerade bei den gynäkologischen Operationen, dass man wirklich schaut, hat es auch damit zu tun, dass es weh macht, wenn der Penis tief in die Vagina eindringt, was auch immer, dass man wirklich ganz praktische Tipps gibt. Es steht nie geschrieben, wie Sexualität soll stattfinden, sondern jedes Paar soll einen Weg finden, was für ihn stimmt. Und das sind wirklich zum Teil ganz praktische Hinweise, wo ich merke, dass Frauen zum Teil, und das hat auch, finde ich, mit der Flexibilität, sich an die veränderten Umstände anzupassen, zu hat, dass sie manchmal das Gefühl haben, nein, es muss doch so sein wie vorher. Wir haben es doch immer so gehabt und so soll es jetzt auch weiter sein, aber es passt nicht mehr. Und ich glaube, dass man dann wirklich mit den Frauen auch ein bisschen aufzeigt, was passt jetzt und stehen sie dazu und tun sich überhaupt mal überlegen, auf was, wenn sie keine Lust haben, okay, aber auf was hätte sie vielleicht Lust, wenn es nicht mehr auf das ist, was sie früher noch kennt haben? Und dass man das wirklich auch ernst nimmt und zusammen so ein bisschen einen Suchprozess macht, was jetzt stimmig ist. Und am besten natürlich, wenn der Partner auch mal mitkommt und auch mal sagt, wie es ihm geht. Und vielleicht hat auch er verändert die Bedürfnisse. Also von dem her fängt es bei ganz praktischen Tipps an, bis dann so ein bisschen langwieriger Suchprozess. Wenn insbesondere, vielleicht muss man auch noch sagen, wenn, sag mal, die Sexualität vielleicht schon vor der Krankheit nicht immer nur ganz unbeschwert war, dann ist es nach der Krankheit sicher nicht besser. Und dann tut man natürlich für das Thema davon vorher noch ein bisschen bearbeiten. Aber es gibt gewisse, die ganz wenig Tipps brauchen und dann eigentlich wieder sehr zufrieden ihre Sexualität mit dem Partner können leben.
Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, oder dass du sagst, es braucht manchmal gar nicht so viel, sondern genau. Manchmal braucht es eigentlich vielleicht mal nur so eine gewisse Hand, die man reicht, um über das Thema nachzudenken, um es einfach auch ein Podium zu bieten, dass man drüber reden kann. Und ich glaube, es ist auch vieles, was wir auch als betreuende Ärzte in der Sprechstunde, also außerhalb von einer sexualmedizinischen Beratung, auch da schon bieten können, oder? Sei es eben die Anwendung von Gleitgels oder eben die Tipps zur regelmäßigen Pflege, aber durchaus, was wir ja auch heute wissen, was ja durchaus auch möglich ist, wenn halt solche Maßnahmen nicht ausreichend sind für trockene Schleimhäute zum Beispiel, dass man dann ja auch mit ganz niedrig dosierten Östrogen-Zäpfli arbeiten darf, nach entsprechender Abwägung. Ich glaube, das sind ja alles Sachen, die helfen können und die wir durchaus in der Sprechstunde auch bieten und eben vor allen Dingen ansprechen können. Ich glaube, das Problem ist, wir müssen es ansprechen. Man muss drüber reden.
Genau, ich glaube, wir müssen drüber reden und die Patientin muss sich selber ernst nehmen und dass sie ihre Bedürfnisse anbringen. Also ich denke, es ist willig, auf beiden Seiten braucht es Mut und Bereitschaft. So.
Ich denke, vielleicht können wir abschließend noch so mal ein paar vielleicht die wichtigsten Tipps, die du vielleicht den Zuhörern mit auf den Weg geben würdest jetzt zusammenfassend oder vielleicht auch den Partnern, auch das wäre ja vielleicht eine wichtige Sache.
Ja, wir haben schon viel gesagt. Ich denke, ich finde eine von den wichtigsten Fragen, die ich am liebsten Patienten stelle, ist, was suche ich in der Sexualität, warum möchte ich Sexualität? Was ist im Moment für mich eine Motivation, wieder sexuell aktiv zu werden? Habe ich überhaupt eine? Dass man sich das mal fragt, was ist meine Motivation und was passt zu mir jetzt in dem Moment? Und insbesondere, wir reden jetzt hier von Krebserkrankung, jetzt nach der Erfahrung, die ich gemacht habe, was ist für mich stimmig in der Sexualität? Was möchte ich eigentlich dort noch erleben? Was bin ich bereit? Wie viel Zeit und Energie möchte ich dem geben? Und wo steht mein Partner? Also, dass man wirklich da mal offen über das redet. Und die ganz praktischen Tipps, die haben wir, glaube ich, gesagt, dass man wirklich die regelmäßige Pflege, dass man sich nicht scheut, das Gleitmittel zu benutzen. Es gibt heutzutage tolle Boutiquen, die wirklich aus dieser Schmuddelecke draussen sind, wo man sich wirklich gut beraten kann. Dass man vielleicht auch die ganz klassischen erogenen Zonen erweitern, dass man, es muss ja nicht immer Geschlechtsverkehr sein, es kann auch mal eine schöne Massage sein, es kann einfach Körperkontakt mit dem Partner, der gar nicht muss so die klassische sexuelle Färbung haben, kann auch das sein und auch das ist gut. Es muss sich nicht so dem Druck von den Medien aussetzen, wie Sexualität soll aussehen, sondern dass man seinen eigenen Weg findet, das finde ich etwas ganz, ganz Wichtiges.
Sehr gut. Vielen herzlichen Dank für die Gesprächsrunde. Ich denke, man kann noch ganz, ganz lange über das Thema sprechen, aber ich denke, wir kommen dann zum Ende. Herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
Vielen Dank für euch beide.
Vielen Dank, Cornelia Leo. Und Ihnen als Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören. Für diejenigen, die sich mehr Informationen zu diesem Thema wünschen, die würden wir anhalten, tatsächlich bei ihren betreuenden Ärztinnen und Ärzten zu informieren und auch wirklich ermutigen, diese Themen offen anzusprechen. Bei Bedarf können Sie sich auch sehr gerne im Brustzentrum oder am gynäkologischen Tumorzentrum vom KSB melden.